Ja, gesegneten Sabbat auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute die Predigt halten darf. Ich kam sehr unverhofft zu diesem wertvollen und schönen Dienst. Gestern Abend habe ich gehört, dass noch jemand fehlt für die Predigt heute. Und ich hatte noch eine in petto, die habe ich hier noch nicht gehalten. Da dachte ich mir, dass ich die Gelegenheit doch gerne nutzen möchte und meiner Heimatgemeinde mit dem Wort dienen möchte. Und ich freue mich darauf wirklich und ich bin sehr gespannt, auch auf eure Rückmeldungen. Und ich wollte beginnen und euch ein bisschen von mir erzählen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich studiere und ich studiere Grundschullehramt hier in Bamberg. Und da hatte ich letztes Semester, also so vor einem halben Jahr, eine Vorlesung, die hieß Schulpädagogik. Und das war übrigens auch die Vorlesung, für die ihr gebetet habt, als ich dann die Prüfung geschrieben habe. Und ich habe sie auch bestanden, also vielen Dank für eure Gebete. Das war eine recht umfangreiche Prüfung. Und es war auch nicht mein erster Versuch. Danke für eure Unterstützung. Also in dieser Vorlesung, da ging es an einem Tag um die Antinomien in der Pädagogik oder die Antinomien des Lehrerhandelns. Jetzt wissen vielleicht manche von euch nicht, was Antinomie bedeutet, deswegen erkläre ich es euch schnell. Eine Antinomie ist ein Gegensatz. Es ist eigentlich einfach ein wissenschaftlicher Ausdruck für einen Gegensatz. Und es sind letztlich zwei Pole und beides ist wichtig. Und aber eigentlich schließen sie sich gegenseitig aus, aber trotzdem ist beides wichtig. Also letztlich ein Gegensatz, eine Art von Paradox, wenn man will. Ich erkläre es euch an einem Beispiel. Also wir haben in Schulpädagogik gelernt, dass für uns als Lehrer gibt es zum Beispiel diese Antinomie, diesen Gegensatz, dass man als Lehrer immer die ganze Klasse im Blick haben muss, als Kollektiv, alle. Aber gleichzeitig muss man auch immer auf den Einzelnen schauen. Und man kann nicht sagen, was wichtiger ist, jetzt der einzelne Schüler oder alle zusammen. Man kann nicht von vornherein sagen, okay, das eine ist wichtiger, das andere ist wichtiger. Beides ist gleich wichtig und doch irgendwie kann man nicht gleichzeitig nur auf einen schauen und auf alle schauen. Man muss jeden Einzelnen fördern und doch die ganze Klasse als gesamte und diverse Klasse. Und das ist schwierig und man ist in einer schwierigen Lage als Lehrer. Wie kann ich das verbinden? Eine andere Antinomie wäre die zwischen Nähe und Distanz. Als Lehrer muss man immer versuchen, natürlich, gerade ich studiere ja Grundschullehramt und da ist es noch ganz besonders wichtig, dass man den Schülern nah ist und nicht allzu weit weg von ihnen, nicht zu unnahbar. Aber auf der anderen Seite ist eine Distanz auch sehr, sehr wichtig, gerade in der Beurteilung. Ich glaube, die Ulla wird mir da auch zustimmen, sie ist ja auch Grundschullehrerin und gerade, also wir sind in einer sehr schwierigen Lage, weil diese Kinder doch sehr früh schon beurteilt werden müssen, gerade wenn es darum geht, auf welche Schulform sie dann nach der Grundschule gehen werden. Und das ist eine sehr entscheidende Beurteilung, die sehr früh getroffen wird. Und da muss man einen nüchternen Blick auch haben und kann sich jetzt nicht von persönlichen Gefühlen oder so leiten lassen, sondern man muss da eine gewisse Distanz wahren. Und das war eine wirklich sehr interessante Vorlesung. Und als ich da noch so ein bisschen drüber nachgedacht habe und das so in meinen Gedanken so ein bisschen nachbereitet habe, habe ich mir gedacht, ja, es ist ein bisschen ähnlich wie im Glaubensleben. Weil das mit der Nähe und der Distanz, das trifft doch auch auf Gott zu. Er ist ganz weit weg und doch ganz nah. Gerade wenn man es noch auf eine weitere Ebene betrachtet, ist da eine interessante Parallele zu entdecken, weil wenn wir wieder auf die Schule schauen, dann müssen wir feststellen, dass die Schule ein Mittler ist. Und zwar versucht die Schule, das Kind von der Familie vorzubereiten auf das Berufsleben. Und in der Familie, da erlebt ein Kind unverdiente Liebe. Es erfährt einfach Liebe, ohne dass es etwas dafür machen muss. Einfach nur von dem, was das Kind ist, erfährt es Liebe. Und das ist gut so und wichtig. Aber später im Berufsleben gilt dieses Prinzip nicht. Dort haben wir ein Leistungsprinzip und man muss gewisse Forderungen erfüllen. Und das mag hart erscheinen und deswegen haben wir die Schule und die Schule ist als Mittler, dass das Kind aus dieser liebenden aus dieser liebenden Umgebung vorbereitet, auch später, wenn es erwachsen ist, und dann nicht einfach nur, weil es Mensch ist, einfach da ist und Geld bekommt vom Arbeitgeber, nur weil es eben ein Mensch ist, sondern es muss etwas tun für dieses Geld. Und das ist wichtig. Und deswegen braucht die Schule beide Elemente. Und ein bisschen so ist es doch auch mit Gott, oder nicht? Haben wir nicht bei Gott genauso diese unverdiente Liebe? Wir gehen zu Gott und wir können ihm nichts bringen und er liebt uns einfach nur, weil wir sind, wie wir sind und weil er uns so geschaffen hat. Und wir können ihm gar nichts bringen und er liebt uns einfach. Aber gleichzeitig zeigt er sich uns auch in einer gewissen Art von Leistungsprinzip. Ich gebe euch zwei Beispiele. Ich glaube, dass Gott liebt, das wird niemand von euch bestreiten. Und dass er uns völlig unverdient liebt, da sind wir uns alle einer Meinung. Aber ich habe trotzdem noch einen schönen Vers mitgebracht, der steht in Jesaja 66. Wenn ihr das aufschlagen wollt, Jesaja 66 ab Vers 10. Und er ist wirklich sehr schön und ich denke, einige kennen ihn. Dort steht, denn also spricht der Herr, siehe, ich breite aus den Frieden bei ihr wie einen Strom, bei ihr, das ist Jerusalem, und die Herrlichkeit der Heiden wie einen ergossenen Bach. Da werdet ihr saugen. Ihr sollt auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man euch freundlich halten. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und wenn ihr zurückdenkt an eure Kindheit, bei euch ist das nicht ganz so nah wie bei mir, die Kindheit, aber wenn ich dran denke, dann gibt es niemand, der mich so trösten konnte wie meine Mutter. Selbst mein Papa konnte mich nicht trösten wie meine Mutter und wenn es mir ganz schlecht ging, dann war sie die Einzige, die helfen konnte. Und so zeigt sich hier Gott und er sagt, so ist meine Liebe und so genauso bin ich der Einzige, der euch trösten kann und ich will euch auch trösten, wie eine Mutter immer ihr Kind trösten möchte. Es ist ein wirklich sehr schönes Bild, in dem man sich sehr bergen kann und da braucht es auch erstmal gar kein Aber. Das kann man so stehen lassen. Und trotzdem, weil wir jetzt die Antinomie betrachten wollen, den Gegensatz, schauen wir uns trotzdem die andere Seite an. Und da zeigt sich Gott durchaus in einer Art Leistungsprinzip. Ihr kennt sicherlich das Bild, dass man Frucht bringen soll. Das kennen wir viel. Oder vielleicht auch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten könnte man hier nennen. Ich will kurz mit euch Lukas 17 lesen, wenn ihr das aufschlagen könnt. Lukas 17, ab Vers 7, dort haben wir auch ein ähnliches Gleichnis. Dort sagt Jesus, wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch, wird er nicht vielmehr ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schütze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist ein interessanter Gegensatz, oder nicht? Hier steht, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Aber doch sind wir uns doch sicherlich alle einer Meinung, dass wir Gott gar nichts bringen können, gar nichts für ihn tun können. Also auf eine Art und Weise können wir ihm nichts bringen, auf eine andere Art und Weise sind wir schuldig, etwas zu tun für ihn. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon den Gedanken haben, lieber Bruder, wir haben da schon die Antwort drauf, wir haben die Glaubensgerechtigkeit, die rückt alles an den richtigen Platz. Ich kann nur sagen, Amen, so ist es. Wir haben die Glaubensgerechtigkeit und die Glaubensgerechtigkeit vermittelt uns das richtige Verhältnis von Werken und von Glauben. und von der Liebe Gottes und wie wir darauf reagieren sollten und wie wir erfüllt werden von ihr. Und es ist ein unglaublich tiefes Thema. Wir denken vielleicht an Luthers Ringen um den Glauben. Und wie er mit dem Verständnis der katholischen Kirche und der damit verbundenen Werksgerechtigkeit gehadert hat und wie er gerungen hat um seinen Glauben und mit Gott gerungen hat. Und vielleicht denken wir auch an das Ringen von Jakob, wie Jakob dem Herrn begegnet ist und gerungen hat mit ihm. Und diese Kämpfe, das sind erbitterte Kämpfe und sind Kämpfe, die man mit sich selbst austrägt. Und ich glaube und ich weiß es auch, dass ihr diese Kämpfe kennt. Und am Ende dieses Kampfes oder der Lohn dieses Kampfes ist letztlich die Heilsgewissheit. Und was für ein wunderbarer Lohn ist das, wenn man da durch dieses Ringen hindurchgekommen ist und gewiss sein kann, dass Gott einen annimmt. Das ist letztlich die Essenz des Christentums. Weil ich gerade über die Glaubensgerechtigkeit spreche und gerade über die Heilsgewissheit, möchte ich aber noch eine Anmerkung dazu machen. Weil mir auffällt, dass sie oft falsch verwendet wird. Und man nicht bemerkt, wie radikal Glaubensgerechtigkeit in Beziehung zur Werksgerechtigkeit ist. Weil oft wird dieses Ringen um Selbstverleugnung ausgespart. Und man sagt einfach, Gott ist gnädig. Ich bin durch Glauben gerecht. Ich bin errettet. Was wir dann haben, ist eine billige Gnade. Und es wird völlig ausgespart und völlig, ja, es nimmt dem Menschen jeden Anlass, die Sünde zu lassen. Diese Sicht auf Glaubensgerechtigkeit ist letztlich tödlich, weil Glaubensgerechtigkeit ist radikal. Wenn wir anfangen, die Sünde zu rechtfertigen oder zu sagen, Jesus ist für mich gestorben und ich kann weiter sündigen, dann ist das ein Umdrehen des Evangeliums. Jesus ist nicht gestorben, damit wir sündigen können. Er ist nicht gestorben, damit er uns in unseren Sünden errettet, sondern dass er uns von unseren Sünden errettet. Ich habe da auch einen Vers dazu und ich denke, den kennt ihr auch, der steht im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Dort sagt Johannes genau das, und zwar, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen. Und wenn er hier sagt, und hieran wissen wir, dann spricht er hier von einer Heilsgewissheit. Ja. Und er sagt, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch zu wandeln, wie er gewandelt ist. Hier haben wir wieder das Wort schuldig. Und ich kann es extrem gut nachvollziehen, dass man sich in diesem Konzept der Glaubensgerechtigkeit gegen so Wörter wie schuldig sperrt. Aber letztlich können wir die davon nicht ausschließen. Es ist ein Pol und es braucht beide Seiten. Es ist eine Antinomie, sagen wir. Was ich damit sagen will, ist, ja, wir haben Heilsgewissheit in Christus. Amen, auf jeden Fall. Und wenn jemand irgendwie das verstehen möchte, dass ich jemandem seine Heilsgewissheit absprechen möchte, die er in Christus hat, dann versteht er mich jetzt völlig falsch. In Christus können wir 100% sicher sein, dass wir gerettet sind. Aber wenn wir nicht in Christus sind, dann können wir genauso 100% sicher sein, dass wir sterben werden. Das ist, sagen wir es so, nach der Glaubensgerechtigkeit gibt es eine Heilsgewissheit, aber es gibt genauso eine Todesgewissheit. Und das wird oft weggelassen. Und die Todesgewissheit, die hat man dann, wenn man sich gegen Gott richtet. Weil wer soll einen retten außer Gott? Das klingt hart, aber letztlich ist es unglaublich gerecht und gut. Bei Gott ist klar, woran man ist. Und man weiß, ich bin gerettet oder ich bin verloren. Bei einer Werksgerechtigkeit weiß man das nie. Luther wusste nie, bin ich jetzt gerettet oder bin ich nicht gerettet. Und umgekehrt natürlich weiß man auch nie, bin ich jetzt verloren oder nicht verloren. Und man kann sich dann immer noch an irgendwie Konzepte hängen und sagen, okay. Man kann sich mit anderen Leuten vergleichen und sagen, ich habe schlechtere Startbedingungen gehabt als der und dafür schlage ich mich doch ganz gut. Ich denke, das könnte am Ende reichen. Nein, wird's nicht, weil wir durch Werke nicht gerettet werden können. Das Einzige, was reichen kann, ist die Gerechtigkeit Christi und wie er uns gerecht macht. Deswegen ist Glaubensgerechtigkeit so radikal. Und es ist schade, dass oft das so einseitig präsentiert wird und Menschen damit sicher gewiegt werden, die eigentlich gewarnt werden sollten. Aber ich will trotzdem festhalten, und es ist immer ganz wichtig zu sagen, dass niemand an der Heilsgewissheit in Christus rüttelt. Auch ich nicht. Niemand kann daran rütteln. Und wir müssen uns auch immer im Hinterkopf behalten, dass es den Teufel gibt und der Teufel uns die ganze Zeit einredet, dass wir nicht gewiss sein können, dass wir in Christus den Sieg haben. Das will ich hier nicht tun, auf keinen Fall. Gott bewahre mich davor. Was ich sagen will, ist, dass es absolut möglich ist, verloren zu gehen, wenn man nicht in Christus ist. Wenn wir es jetzt wieder mit der Pädagogik vergleichen, ich bin immer noch bei diesem Gegensatz zwischen Liebe und Leistung, dann sehen wir, dass die Schule von familiärer Liebe auf die Leistungsgesellschaft vorbereiten soll. Und wenn wir weiter darüber nachdenken, dann müssen wir aber feststellen, zuerst war die Liebe da und die Liebe hört auch nie wirklich auf. Es ist nicht so, dass die Kinder plötzlich nicht mehr lieben sollen und plötzlich einfach in ein Leistungsprinzip, diese Liebe in ein Leistungsprinzip umwandeln sollen. Nein, auf keinen Fall. Wir wollen ja, dass die Kinder auch selber wieder Familien gründen und dort die gleiche Liebe herrscht. Die Liebe ist durch die Leistung nicht abgeschafft. Und genauso ist es im Glauben. Die Liebe macht den Anfang. Und von dieser Liebe werden wir durch den Glauben zu den Werken, also zur Leistung, geführt. Diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Von der Liebe Gottes durch den Glauben zu den Werken. Liebe ist der Ausgangspunkt. Und gerade deswegen, glaube ich, sagt Jesus auch, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wir dürfen nicht mit dem Leistungsprinzip anfangen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Erwachsene machen. Wir Erwachsene. Wir müssen wieder werden wie Kinder und so können wir anfangen. Mit einem biblisch fundierten Glaubensleben. Aber versteht Jesu Aufruf hier nicht falsch. Es ist kein Aufruf zur Unmündigkeit. Ganz im Gegenteil, es ist ein Aufruf, dass wir uns unserer Unmündigkeit bewusst werden und in kindlichem Vertrauen zu Jesus mündig werden. Noch eine kleine Einfügung, weil es gerade so gut passt, weil wir zusammen den Galaterbrief zurzeit studieren in der Lektion. Dort haben wir auch dieses Bild von Paulus. Paulus sagt dort, dass das Gesetz der Pädagoge auf Christus ist. Und jetzt könnte vielleicht einer sagen, ist das jetzt nicht genau das Gegenteil von dem, was du uns gesagt hast? Du sagst, dass die Liebe der Ausgangspunkt ist. Und hier sagt Paulus, dass das Gesetz letztlich der Pädagoge ist auf Christus hin, dass etwas Christus vorgelagert ist. Ich möchte jetzt nicht viel über das Gesetz sprechen, es ist eine tiefe Thematik. Ja, Tobias hat neulich eine Predigt darüber gehalten, die da sicherlich tiefer darauf eingeht. Aber was wir dabei immer berücksichtigen müssen, ist, dass Paulus nicht sagt, dass durch die Erfüllung des Gesetzes, dass das irgendwie vorgelagert wäre oder dass das der Pädagoge auf Christus ist, sondern so wie Paulus das Gesetz in seinen Briefen verstanden hat, so war es ja die Instanz oder das Mittel, wie wir unsere Bedürftigkeit erkannt haben. Und dazu kann ich nur Amen sagen, das ist so. Durch das Gesetz erkennen wir erst, wie hilflos wir sind und wie sehr wir Christus brauchen. Und deswegen ist das Gesetz auch heilig und gut und ewig und wird sicherlich nie abgeschafft. Aber es ist nicht dafür gedacht, um dadurch in irgendeiner Weise gerecht zu werden. So, das war jetzt sehr theoretisch und ich habe viel über die Theorie gesprochen. Wie schaut es aus in der Praxis? Wie schaut es bei euch aus? Wenn ich von mir spreche, dann muss ich sagen, dass ich es nicht immer so umsetze, wie ich es euch gerade aufgedröselt habe. Ich hatte lange Probleme mit der Umsetzung. Und vor allem waren es Zweifel, die mich daran gehindert haben. Nicht unbedingt Zweifel daran, dass Jesus wirklich für mich gestorben ist und dass er jede von meinen Sünden wegnimmt, sondern mehr Zweifel an mir selber, ob ich auch wirklich würdig bin. Und ich habe so auf mich geguckt in meiner Vergangenheit und habe diese ganzen Enttäuschungen gesehen und dass ich diese vielen Versprechen auch immer wieder irgendwie gebrochen habe und das entmutigt. Und letztlich kam ich in so einem System an, dass ich so das, ja, Jesus als eine Art Waschmaschine gesehen habe. Und immer wenn ich zu Jesus gekommen bin und es hat mich ja wirklich gereut und dann hat er mich auch wirklich reingemacht, das habe ich geglaubt. Aber dann habe ich mich wieder dreckig gemacht und irgendwann gehe ich wieder zu Jesus und er macht mich auch wirklich wieder rein und ja, dann habe ich wieder gesündigt und dann kehre ich wieder zurück. Und so ging das eine ganze Weile und es ist ziemlich schwierig, dann noch aufrichtig zu bleiben und ich glaube, dann greift der Teufel einen auch ganz besonders an und hält einem vor, dass man es gar nicht aufrichtig meint mit Jesus. Das ist letztlich, ja, letztlich ist das etwas, ein Problem mit uns, aber nicht mit Gott, weil Gott ist immer gnädig. Und egal, was wir getan haben und wie oft wir ihn enttäuscht haben, noch ist die Tür offen und noch können wir immer zu ihm kommen und er freut sich jedes Mal, dass wir wieder zu ihm kommen. Aber das Problem ist mit uns, weil dass wir dann noch aufrichtig wirklich zu ihm kommen und dass wir uns nicht von ihm entfernen, das ist die große Gefahr. Unsere Sünde macht nicht Gott weniger gnädig oder ihn nicht weniger liebend. Er sagt nicht irgendwann, oh, jetzt ist aber genug. Noch sagt er das nicht. Aber das Problem ist mit uns und unser Herz wird immer härter. Und deswegen ist es letztlich auch ein schwieriges System, in dem man immer wieder zurückkehrt und immer wieder sich reinigen lässt von Jesus und sich dann wieder dreckig macht. Und manchmal hatte ich gar nicht die Lust dazu, was heißt die Lust? Ich wollte gar nicht mehr aufstehen aus dem Gebet, weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder losgehe, ich weiß ganz genau, heute Abend werde ich wieder vor dir knien und habe wieder viel falsch gemacht. Aber Freunde, das kann nicht das christliche Leben sein, dass man sich davor fürchtet, in die Welt zu gehen. Und das ist es auch nicht. Und letztlich bin ich da auch einem Fehler aufgesessen. Von dem ich euch erzählen möchte. Aber zunächst muss ich etwas festhalten. Ich werde jetzt die Frage erörtern, wie man Glauben lernen kann, wenn man so will. Und darauf muss man zunächst sagen, dass man es gar nicht lernen kann. Gott ist keine Doktrin, die man verstehen kann, oder kein Konzept, das man irgendwie verinnerlichen kann. Gott ist eine Person und es ist wichtig, dass wir es als Beziehung auffassen. Gott ist jemand, mit dem man Zeit verbringt. Und deswegen wird man nie den Punkt erreicht haben, zu dem man Glaubensgerechtigkeit verstanden hat oder endlich gelernt hat. Zu diesem Punkt werden wir nie kommen. Es ist ein Punkt, zu dem wir kommen können, ist eine innige Beziehung zu Gott. Aber ein falsches Verständnis von entweder mir oder von Gott kann mich daran hindern, wirklich frei zu werden oder wirklich ein erfülltes geistliches Leben zu leben. Anders ausgedrückt, man wird es nie verstehen können, aber Verständnisprobleme oder ein falsches Verständnis hindert einen trotzdem an dieser Beziehung. Und ich werde euch ein falsches Verständnis erklären. Und als es mir, ja, als ich gemerkt habe, was die Bibel wirklich lehrt und welchem Irrtum ich aufgesessen bin, da war ich sehr befreit und es hat mir sehr geholfen in meinem Glaubensleben. Und ich hoffe, dass ich das vielleicht jemandem von euch auch mitgeben kann. Es ging nämlich um mich und um mein eigenes sündiges Wesen. Und ich habe immer eine Vorstellung von Sünde gehabt, die etwas oberflächlich war. Und so konnte ich nie ganz frei werden von ihr, weil mir nie klar geworden ist, wie tief Sünde greift. Ich habe nämlich immer gedacht, Sünde ist Übertretung des Gesetzes. So. Und wenn ich das Gesetz übertrete, dann habe ich gesündigt, dann gehe ich zu Jesus und er macht mich rein. Und dann muss ich wieder versuchen, das zu halten, was er mir sagt. Und das ist nicht falsch, das ist auf jeden Fall eine richtige Definition von Sünde. Das haben wir in 1. Johannes 3, Vers 4. Wir müssen es jetzt nicht aufschlagen, aber wer es kurz nachlesen möchte, dort steht, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Und in 1. Johannes 1, Vers 7 haben wir, dass das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Also da haben wir wieder, hier sind wir wieder in diesem Vorgang, dass wir das Gesetz übertreten, zu Jesus kommt und er macht uns rein. Das ist dieses Waschmaschinenproblem, in dem ich gesteckt habe. Und wenn man dort drin steckt, ist das sehr schwierig und man verdammt sich selber und man macht sich Vorwürfe und letztlich hilft aber alles nichts. Man bleibt Sünder. Und je mehr man sich da reinsteigert und sich da zerfleischt, es wirkt so, als würde Gott das alles gar nicht wahrnehmen und man bleibt einfach, wie man ist. Ist es also unsere Übertretung, die Jesus abwäscht durch sein Blut? Ja, aber das ist nicht alles. Schlagt mal mit mir auf Römer 5, die Verse 12 bis 14. Und die waren eigentlich der Schlüssel, dass ich Sünde verstanden habe. Römer Kapitel 5, die Verse 12 bis 14. Dort steht: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Kurze Pause. So, ich habe immer gelesen, weil sie alle gesündigt haben. Okay, alle haben das Gesetz übertreten. deswegen sind alle gestorben. Aber lasst uns kurz mal überlegen, was ist mit Kindern, mit kleinen Babys? Haben kleine Babys schon gesündigt? Es gibt aber kleine Kinder, die schon gestorben sind oder nicht. Und ein ähnliches Beispiel führt jetzt auch Paulus an. Er führt nicht die kleinen Babys an, lasst uns weiterlesen. Er sagt, Vers 13, denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Interessant, das sagt Paulus auch in der Apostelgeschichte, ich glaube, als er in Athen gepredigt hat, dass Sünde in der Zeit der Unwissenheit nicht angerechnet wird. Und er sagt, was er letztlich sagt ist, und das lesen wir in Vers 14, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, und durch Mose wurde das Gesetz gegeben am Sinai, auch über die, die nicht gesündigt hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. So, was sagt Paulus hier? Wie versteht Paulus hier die Sünde? Er sagt, die Menschen sind trotzdem gestorben, selbst wenn sie nicht gesündigt haben. Und damit meint er, selbst wenn sie das Gesetz nicht übertreten haben. Denn sie hatten damals noch nicht das Gesetz, das durch Mose gegeben wurde. Sünde wirkt tiefer. Ich habe endlich verstanden, dass Sünde weniger eine Aktion, eine Handlung von mir ist. Es ist mein Zustand. Und ich kann mich noch so viel selbst zerfleischen. Und diese Erkenntnis war erst einmal befreiend, obwohl es letztlich eine Erkenntnis war, wie tief Sünde geht und wie schlimm mein Zustand wirklich ist. Aber ich habe endlich verstanden, ich kann tun, was ich will. Ich werde ewig Sünder bleiben. Und solange ich hier auf der Erde bin, das meine ich mit ewig, kann ich das an mir nicht ändern. Es ist mein Zustand. Und was Paulus hier sagt, ist, wir haben diesen Zustand geerbt von Adam, durch Adams Übertretung. Das wirkt erst einmal völlig unfair, aber das ist das, was Paulus hier schreibt. Lasst uns weiterschauen, etwas später in Römer 7, 18, Vers 19, sagt er genau das. Römer 7, die Verse 18 und 19. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das war meine Situation, die er hier beschreibt. Es ist wie, als würde Gott sagen, du darfst nicht oder du sollst nicht. Und ich sage ja, Amen, ich will auch nicht. Aber erkenne dabei, ich kann aber nicht anders. Das Problem sitzt viel tiefer als in unseren Übertretungen. Es ist wie eine Krankheit, die wir geerbt haben von unseren Eltern und die von ihren Eltern. Und letztlich geht es zurück bis auf Adam und Eva. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, ob ich hier nicht die katholische Erbsündentheologie verkündige. Nein, auf keinen Fall. Katholische Erbsündentheologie geht mehr von einer Form von Schuld aus und dass man Schuld erbt von seinen Eltern und dass man davon befreit wird durch ein Sakrament. Das Sakrament ist die Taufe und dadurch wird man durch die Erbsünde befreit. Das ist Quatsch und das lehrt auch nicht die Bibel. Aber eine gewisse Form von Erbsünde lehrt sie schon, was wir hier auch gelesen haben. Wir haben es von Adam. Und ich bin froh, dass ich auf eine Aussage gestoßen bin, als ich in alten Predigten geblättert habe, die mir zeigen, dass diese Auslegung von Römer 5, die ich euch hier präsentiert habe, dass sie eine uradventistische Auslegung ist. Ich habe nämlich in Predigten von Alonzo T. Jones geblättert. Das war so eine Serie, die er gehalten hat, 1895, also vor über 120 Jahren. Die Serie hieß Die dritte Engelsbotschaft. Und ich lese euch mal vor, was er hier gepredigt hat. Er sagt auf Seite 36, falls das jemand nachlesen kann, ich kann ihm auch gerne das Heftchen geben. Der erste Adam berührte uns alle. was er tat, darin waren wir alle einbezogen. Wäre er Gott treu geblieben, so würden wir alle darin einbezogen sein. Als er von Gott abfiel, waren wir darin einbezogen und es erfasste auch uns. Was immer er getan hätte, würde uns erfassen und was er tat, machte uns zu dem, was wir sind. Wir haben es von Adam. Das sagt auch A.T. Jones. Also lasst uns mal zu Adam schauen. Vielleicht können wir davon was lernen. Schlagt mal mit mir auf, 1. Mose. Kapitel 3. Kurz für den Kontext. Eva hat von der Frucht gegessen und auch Adam hat auf ihr Zutun, hat auch von der Frucht gegessen. Sie haben bemerkt, dass sie nackt sind und sie verstecken sich vor Gott. Und dann steht in 1. Mose 3, Vers 11, und er sprach, also Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Was tun Adam und Eva hier? Lügen sie? Nicht wirklich. Aber was sie hier tun, ist auf jeden Fall kein Sündenbekenntnis. Sie schieben ihre Schuld immer auf den Nächsten. Adam sagt, Eva ist schuld und Eva sagt, die Schlange ist schuld. Und irgendwo stimmt es natürlich. Der Teufel ist der Ursprung von jeder Sünde. Der Vater der Lüge. Aber das ist nicht das, was unsere Beziehung mit Gott wieder ins Reine bringt. Sondern wir müssen für das gerade stehen, was wir in dieser hierarchischen Reihenfolge, die Rolle, die wir da spielen, dafür müssen wir schon gerade stehen und das tun sie hier aber nicht. Und es ist interessant, was A.T. Jones dazu sagt. Nämlich, weshalb beantworteten sie diese eindeutige Frage nicht eindeutig? Sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht, weil der Geist, der sie trieb, der von ihnen Besitz ergriffen hatte, der sie gefangen hielt und unter seine Macht versklavte, der Geist ist, der Selbsterhöhung an Gottes Platz hervorbrachte und sich niemals mit dem zweiten Rang begnügen wird, auch nicht neben Gott. Wir alle wissen, dass das ist der Geist Satans, ganz gewiss. Er sagt, sie konnten es gar nicht anders. Keine Chance. Sie konnten ihre Sünden nicht bekennen, weil sie nicht mehr den Geist Gottes hatten, sondern den Geist Satans. In dem Moment, in dem sie gefallen sind, gab es keinen Ausweg mehr für sie. Es gab letztlich nur noch die Sünde. Was war es, was Adam und Eva wieder die Möglichkeit gegeben hat, der Sünde zu widerstehen? Ihr wisst es wahrscheinlich, Gott kümmert sich drum. Schaut mal, wir haben gelesen bis Vers 13, jetzt lesen wir den 15. Vers. Und was macht Gott sofort unmittelbar? Er sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er schenkt ihnen eine Verheißung und aus dieser Verheißung konnten sie wieder widerstehen der Sünde. Aus dieser Verheißung konnten sie wieder standhaft sein und durch diese Verheißung war es ihnen möglich, wieder Gott zu wählen und nicht mehr nur den Teufel. Es war die Hoffnung auf den Messias. Und letztlich ist es immer Christus, der uns in irgendeiner Weise gegen diesen bösen Geist Satans beschützt und der uns dazu befähigt, wieder irgendetwas Gutes zu tun. Das ist nur Christus. Und nur er kann das tun. Und deswegen konnten sie es damals noch nicht. Sie hatten noch nicht einmal eine Verheißung auf Christus. Sie waren völlig versklavt unter Satan. Genau das sagt Paulus auch in Römer 5. Jetzt sind wir wieder bei Römer 5. In den Versen 17 und 18 sagt er: Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, das ist Adam, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesum Christum. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Halleluja. Ist es nicht unfair, dass durch diese eine Übertretung wir alle zu Sündern werden? Wirkt so, aber letztlich sagt ihr, es ist genauso aber auch umgedreht. Durch diese eine Gerechtigkeit von Jesus werden wir alle gerecht. Das ist genauso unfair, wenn ihr so wollt. Da hat der Arthur eigentlich, genau über dieses Thema hat auch Arthur gepredigt vor 2 Wochen, glaube ich. Es ist letztlich diese Ungerechtigkeit, die sich wieder aufhebt. Und wir leben in diesem Zwiespalt, in dem man sich gerade noch entscheiden kann, auf welcher Seite man stehen möchte. Und als ich das angefangen habe zu verstehen, und ja, das war wie eine Erleichterung für mich, weil ich gemerkt habe, ich stehe nicht mehr so unter Druck. Letztlich, ich kann meine Sünde nicht entschuldigen, aber letztlich kann ich auch nichts gegen sie tun. Ich bin völlig abhängig von Jesus. Und er macht schon. Das ist ja das Gute. Er schenkt uns ja den Sieg. Aber ich muss hier nicht mehr versuchen, mich selbst zu zerfleischen und alle meine Sünden irgendwie auf irgendeine Weise durch geistliche Selbstkasteiung irgendwie zu sühnen. Muss ich auch nicht. Natürlich, Reue ist ganz wichtig. Reue ist unglaublich wichtig und Jesus wird uns immer zur Reue führen, wenn wir keine Reue über unsere Sünden empfinden. Also es braucht die Reue nicht, um zu Jesus zu gehen, aber wenn man schon eine Zeit lang mit Jesus geht, dann empfindet man Reue, sagen wir es so. Aber zu Jesus kommen kann man immer, auch ohne Reue. Das ist wichtig, das zu bemerken, und es gibt immer Hoffnung. Letztlich geht es also nicht nur darum, dass Jesus unsere Übertretungen wegnimmt und wegwäscht und uns wieder reinmacht. Es geht darum, dass er uns auch eine Möglichkeit gibt, gegen die Sünde zu bestehen. Genau das steht in 1. Korinther 15, Vers 45. Da sagt Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele, der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Die Antwort auf dieses Spannungsverhältnis, in dem ich steckte und oft immer noch stecke, ist der Geist. Und durch den Geist haben wir den Sieg, weil er das siegreiche Leben Jesu beinhaltet. Jesus kümmert sich nicht nur darum, unsere Sünden wegzuwaschen, er kümmert sich auch darum, dass wir gegen diese Sünden bestehen können. Wovon ich hier spreche, ist letztlich eine Neugeburt, dass wir neues Leben empfangen und aus neuem Leben leben. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dafür hat Jesus gesorgt. Alles das hat er getan dadurch, dass er für uns gestorben ist. Er hat nicht nur die Sünden weggetragen, er gibt uns ein neues Leben. Alles ist neu durch ihn. Wir sind eine neue Kreatur, wie Paulus sagt. Zurück zur Pädagogik. Das ist ähnlich wie im Glaubensleben. Wenn wir die Theorie betrachten, ist es schwer verständlich und unmöglich umzusetzen. Es gibt diese Gegensätze und wir betrachten es, und beides ist irgendwie wichtig und wir wissen nicht, wie wir das lösen können, und es ist irgendwie auch unmöglich. Die Erziehung von Kindern ist in der Theorie hochkompliziert und letztlich eine optimale Erziehung unmöglich. Wisst ihr, was mich dabei trotzdem zuversichtlich stimmt? sind die Kinder. Weil sie entwickeln sich ja doch. Und wenn wir auf die Kinder schauen, dann sehen wir, wie die größer werden und wie sie ganz hervorragend gedeihen. Auch hier in der Gemeinde ist es so schön, wenn man Kinder da hat und ihnen beim Wachsen zusehen kann. Und man merkt, sie werden etwas. Und das irgendwie ohne Zutun, es kommt von allein. Wie kann es sein, dass die Kinder sich doch entwickeln, wenn das so kompliziert ist und es so viele Gegensätze gibt und beides ist wichtig? Und das eine scheint aber das andere auszuschließen, dann ist es doch unmöglich, dass man da irgendwie, man muss ja irgendwie eine Seite wählen anscheinend. Ich glaube, dass die Antwort etwas ist, was wir nicht verstehen können, aber erleben können. Und das ist die Liebe. Es ist letztlich die natürliche Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Die Eltern lieben ihre Kinder über alles und das lässt sie erst einmal gedeihen. Und wie wunderbar ist es, dass diese Liebe ein Bild ist, und nicht nur ein Bild, dass diese Liebe eigentlich nur eine andere Liebe darstellen soll. Die Liebe, wie wir schon eingangs betrachtet haben, ist ein Bild, das Gott benutzt, um uns sein Wesen zu offenbaren. Und so wie Eltern ihre Kinder lieben, so sehr liebt Gott uns. Was auf die Entwicklung von Kindern zur Mündigkeit zutrifft, muss auch auf die Entwicklung zur Mündigkeit von Glaubenskindern zutreffen. Es ist immer die Liebe Gottes. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, wie groß diese Liebe ist, dann finden wir kein Ende, wenn wir einen Vers lesen wie Johannes 3, Vers 16. Und ihr kennt ihn sicherlich auswendig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wisst ihr, ich bin noch nicht Vater, aber ich habe immerhin 3 kleine Schwestern, die ich über alles liebe. Und ich glaube, ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Nicht so gut wie die meisten von euch. Ihr seid Eltern. Wie groß muss die Liebe sein? Ich glaube, ihr würdet alle lieber leiden, als dass ihr euren Kindern beim Leiden zusehen würdet. Und Gott gibt seinen Sohn. So sehr liebt er uns. Unbeschreiblich. Wir werden eine Ewigkeit darüber nachdenken und es nie verstehen. Wir können es auch jetzt nicht verstehen, aber wir können sie annehmen. Wie lösen wir also Verständnisprobleme und Zweifel am Evangelium? Erstens, durch den Glauben. Durch den Glauben, dass Jesus durch sein Blut meine Sünden abwäscht und auch, dass er mir sein siegreiches Leben schenkt und mir beisteht in allen Versuchungen, die noch vor mir stehen. Zweitens, durch die Hoffnung. Durch die Hoffnung auf den Messias. Durch diese Hoffnung, die schon Adam und Eva die Möglichkeit gegeben hat, in der Versuchung zu bestehen. Entschuldigung. Und drittens, durch die Liebe. Durch die Liebe, die Gott unserem Beispiel elterlicher Liebe zu ihren Kindern zeigt. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Amen.